Deutschlandfunk, Kultur heute.
Innerstädtische Kaufhäuser, sie verlieren zunehmend an Attraktivität und schließen. Das ist in Berlin auch nicht viel anders, gilt sogar für Luxustempel. Was passiert mit den Galerie Lafayette? Werden sie vielleicht künftig kulturell genutzt? Dazu, zu dieser Frage, an zweiter Stelle eine Antwort. Michael Köhler lädt sie zur Kultur heute ein. Mit dem Fall der Mauer, da kam die Rede vom Ende der Geschichte und dem vermeintlichen Sieg liberaler Demokratien auf. Man glaubte sich jetzt nur noch von Freunden umstellt. Inzwischen haben wir gelernt, das ist nicht so. Demokratieskepsis einerseits, offene Feindschaft wie ein Krieg in Europa oder auch Attentatsandrohungen, etwa auf den Rheinmetall-Vorstand oder wie jüngst auf den amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump, zeugen von offener, von gewaltsamer Feindschaft. Über die Fortsetzung von Grenzkontrollen übrigens wird in Deutschland auch intensiv diskutiert. In unserer Sommerserie Freund und Feind habe ich mit dem Soziologen und Systemtheoretiker Rudolf Stichwee gesprochen. Er hat Bücher über die Sozialgeschichte des Fremden, über Inklusion und Exklusion veröffentlicht, ist Schüler und Lehrstuhlnachfolger des Soziologen Niklas Luhmann. Wenn Nachbarn, sagen wir, streiten, dann teilen sie etwas, was sie trennt, etwa eine Hecke. Sie sind durch Streit und Grenze verbunden. Herr und Knecht, Eigen und Fremd, Freund und Feind, sind das so gesellschaftlich unhintergehbare Ordnungspaare?
Es ist sicher richtig, Gesellschaft ruht in der Art und Weise, wie sie gebaut ist und operiert, auf basalen Unterscheidungen auf. Herr Knecht ist sicher eine sehr fundamentale für ältere Gesellschaften, aber das ist eine andere Dimension. Wir haben keine Knechte mehr, wir haben Arbeitsverträge und das ist doch etwas sehr, sehr anderes. Aber die anderen Dimensionen sind, ich würde sagen, gesellschaftlich universal, fremdeigen, wenn man so will, am Startpunkt von Gesellschaft, nicht? Sind die anderen zunächst mal Fremde, also die, die von außen kommen. Also insofern ist fremdeigen für die Bestimmung der Grenze und überhaupt für den Beginn von Gesellschaft extrem fundamental. Freund-Feind ist sehr viel später. Der Fremde mag eigen geworden sein. Viele Feinde sind ja auch innergesellschaftliche Feinde. Kriege sind häufiger fast Bürgerkriege als Kriege. Also insofern würde man sagen, fremdeigen steht am Anfang von Vergesellschaftung. Feind-Freund mag viel später, auch nach jahrhundertelanger, jahrtausendelanger Bekanntschaft, sich als bestimmende Unterscheidung durchsetzen. Der Feind ist nicht mehr fremd in der Regel. Und dazwischen liegt, wenn man so will, das normale Operieren von Gesellschaft. Und da würde ich sagen, ich glaube, das ist nützlich. Man fügt eine dritte Unterscheidung hinzu und sagt, normalerweise operiert Gesellschaft in Konflikt und Konsens. Aber das ist so eine Basisebene, nicht die, die den Alltag der Gesellschaft bestimmt. Nicht ganz unproblematisch ist und produktiv ist. Konflikte sind ja extrem produktiv. Aber zwischen diesen beiden, wenn man so will, zugespitzten Polarisierungen liegt.
Bevor ich jemanden zum Feind erkläre, wir zwei könnten im Laufe des weiteren Lebens vielleicht zu Feinden werden, aber dazu muss ich Sie eigentlich erstmal kennenlernen. Nicht nur, weil wir jetzt gesittet bei Tisch sitzen, aber um mich von Ihnen abzuwenden, muss ich mich Ihnen erstmal zuwenden.
Ja. Ich muss zunächst mal, der Fremde ist zunächst nicht Feind, sondern er ist natürlich unbekannt. Er ist mit Ungewissheit, mit Unsicherheit befrachtet. Man muss irgendwie damit umgehen. Es ist extrem selten und normalerweise auch nicht rational, einfach zu sagen, der Fremde ist ein Feind und ihn sofort zu töten. Aber im Normalen ist der Weg vom Fremden zum Feind sehr lang. Ja, der Feind ist in der Regel jemand, der schon lange kein Fremder mehr ist, mit dem man vielleicht lange friedlich zusammengelebt hat, aber wo sich die Konflikte so zuspitzen, dass, ich glaube, der Übergang ist dort, im Konflikt versuche ich, Interessen durchzusetzen und der andere sein. Und das ist sehr unproblematisch in vielen Hinsichten und sehr alltäglich. Aber wenn mein hauptsächliches Ziel wird, dem anderen zu schaden, dann haben wir mit Feindschaft zu tun. Also wo an die Stelle der Durchsetzung meiner relativ unproblematischen Interessen, die ich mit dem anderen aushandeln kann, das Hauptinteresse tritt, dem anderen zu schaden, da liegt Feindschaft vor. Und da handle ich dann ja auch oft, Feindschaft ist ja oft sehr irrational, weil wenn ich vor allem dem anderen schaden will, dann ist in keiner Weise mehr gesichert, dass ich dabei etwas für mich gewinne. Sondern
heißt das, Rudolf Stichwee, dass Feindschaft unter Bedingungen von Rationalitätsentzug oder Informationsentzug entsteht.
Ja, oft. Also man schneidet sich rationale Beobachtung des anderen ab. Man durchdenkt das andere nicht mehr, den anderen und seine anderen Ziele nicht mehr wirklich, sondern weil der andere ein Feind ist, ist man gegen alles, für das er ist. Es gibt in der amerikanischen Politikwissenschaft ein schönes Wort, das heißt Negative Partisanship. Also man ist eigentlich kein Partisan mehr, also nicht mehr jemand, der ein bestimmtes Interesse hat, sondern man lässt sich sozusagen die eigenen Handlungen durch die negative Einstellung auf den anderen diktieren. Man wird dadurch ja auch unfreier und eigentlich auch unfähiger zur Verfolgung eigener Interessen. Das muss nicht so sein, aber das ist eine Gefahr, die droht, wenn man von Verstehen von Fremdheit, Behandeln von Konflikten auf Feindschaft umschaltet. Dennoch gibt es Momente, wo Feindschaft offensichtlich die Struktur ist, die zugrunde liegt und man zunächst mal damit umgehen muss und damit entscheiden muss, was ist jetzt angemessen in einer Situation, in der Feindschaft nicht mehr von der Hand zu weisen ist.
Innergesellschaftliche Feindschaft ist fast noch gefährlicher?
Ja, also das ist ja nicht unbedingt Feindschaft, nicht? Also dieses, was Civil Inattention heißt, man kann sich erlauben, auf gesittete Weise, ohne jede Unhöflichkeit, dem anderen keine Aufmerksamkeit zu schenken. Das setzt ja befriedete soziale Verhältnisse voraus. Wenn diese Voraussetzung aber zerbricht, dann ist Civil Inattention keine gute Einstellung mehr. Und der Punkt, an dem das beginnt, ist ja noch nicht der Konflikt und gewalttätige Konflikt und nicht der Bürgerkrieg, sondern im Grunde ist Kriminalität. Da ist auch oft in Gesellschaften das Große. Wenn ein Raum unsicher wird in dem Sinne, dass man ständig Kriminalität fürchten muss, dann setzt diese Einstellung von, müssen Sie unablässig aufmerksam sein. Dann wird sagen Ihnen alle, in dieser Stadt bleibt besser nicht stehen. Aber das ist noch nicht Krieg, aber es ist eine Bedrohung durch Gewalt und Kriminalität und die spielt im Erleben vieler Menschen in allen Ländern ja eine große Rolle, die Furcht vor Gewalt und Kriminalität.
Wie kommt das, dass in so einem hohen Grad von Entwickeltheit, von Informiertheit und auch jedenfalls in den westlichen europäischen Gesellschaften von Freiheit und Wohlstand dieses feindschaftliche Verhalten zunimmt?
Ja, es gibt ja nicht einen zwingenden Verknüpfung von Autoritarismus und Feindschaft. Das kann ja auch, der Kalte Krieg war am Ende relativ eingehegt. Und auch unsere Beziehung zu China, das ja wahrscheinlich ja das am stärksten autoritär strukturierte, zumindest das mächtigste autoritär strukturierte Regime der Welt war, waren ja lange relativ unproblematisch und nicht und sind ja auch jetzt noch zum Beispiel viel unproblematischer als die Beziehung zu Russland. Dann hat man so auch Begriffe, die weit unterhalb von Feindschaft liegen, nämlich Systemrivalität. Insofern ist vielleicht das Problem weniger der Zusammenhang von Autoritarismus und Weltkonflikt, sondern die Frage, warum eigentlich bringt der Autoritarismus vor in einer Situation, in der man auf der Basis von Bildung und Information und Kooperationsmöglichkeiten unterstellen könnte, dass die Welt eigentlich friedlicher wäre. Was sie in gewisser Hinsicht ja auch geworden ist, alle Forscher, die das so über Jahrtausende verfolgen, sagen natürlich, die Konflikte haben. Die Häufigkeit von Gewalt und von Tötungen hat dann doch alles in allem sehr deutlich abgenommen über die Jahrhunderte und die Jahrtausende. Aber es gibt natürlich die Tendenz zum Autoritarismus. Und ich glaube da, also das ist in gewisser Hinsicht eine andere Frage, die hängt mit schwer zu lösenden Weltproblemen zusammen. Und die kann man schnell aufzählen. Also Klimawandel und die Folgen, die er hat und die Verteilung der Folgen und die Frage, wer da eigentlich handeln muss und wer eigentlich sagen kann, ich habe es nicht verursacht, da muss ich auch nichts tun. Und die vielen anderen Ursachen für Migrationsbewegungen, nicht lokale Konflikte, die dann zu Migrationsbewegungen führen, die überall dort, wo die Migranten ankommen, wiederum zu Konflikten führen. Wir haben eine ganze Reihe Ungleichheitsfragen, die dadurch brisanter werden, dass man jetzt überall in der Welt wissen kann, wie viel besser es den anderen, das ist ja eine Folge von Globalisierung, wie viel besser es den anderen geht. Und dann gibt es gute Gründe zu sagen, dieses Elend muss ich meiner Familie nicht mehr zumuten. Ich habe gute Gründe, selbst wenn es mein Leben kosten kann, einfach mal zu versuchen, ob ich nicht woanders doch eine Chance bekomme. Erneut führt das zu Migration, Migration verschärft erneut Konflikte überall dort, wo die Migranten ankommen, weil es ist ja nicht von vornherein ein Platz für sie da und eine Aufnahmebereitschaft. Alle diese Weltkonflikte, die jetzt jeden auch täglich in seiner Sphäre des bis dahin einigermaßen gesicherten Handelns beunruhigen, die führen, haben natürlich etwas mit Populismus und Autoritarismus zu tun. Wir müssen schon versuchen, auf Weltfrieden, wenn ich das so sagen darf, hinzuarbeiten. Nur der Weg ist im Moment schwieriger und nicht einfacher geworden. Es gab Phasen im 20. Jahrhundert, wo man sagen konnte, das könnte so alles in allem bei aller Prävalenz lokaler Konflikte, der Weltfrieden könnte einigermaßen gesichert sein. Im Moment ist das nicht mehr ganz so sicher, aber das Ziel muss das unzweifelhaft sein, weil dafür sind einfach die Zerstörungspotenziale, über die wir verfügen, viel zu groß.
Der Feind ist kein Unbekannter. Der Soziologe Rudolf Stichwe in unserer Serie über Freund und Feind. An der Spitze der Berliner Akademie der Künste, damit kommen wir zum nächsten Beitrag, da steht seit kurzem der Komponist und Musiktheaterpraktiker Manos Tsangaris. Vizepräsident der Akademie ist der Architekt und Publizist Anling Ngo. Beide haben gestern am Pariser Platz unweit des Brandenburger Tors gezeigt, dass sie nicht nur anders denken, sondern auch anders performen. Keine gewöhnliche Podiumsdiskussion, sondern Denken in Bewegung war das, buchstäblich. Es gab einen roten Laufsteg, auf dem die Gesprächsgäste dann auf und ab liefen und so schreitend miteinander plauderten. Eine Art kulturpolitischer Catwalk mit einem sehr ernsten Thema. Wie kann nämlich das in Kürze leerstehende Luxuskaufhaus Lafayette in der Berliner Friedrichstraße kulturell umgenutzt werden? Lässt sich die reizvolle Idee realisieren, die Zentral- und Landesbibliothek dort einziehen zu lassen? Selbst herausragende Investoren- und Anlegerarchitektur ist heute in innerstädtischen Lauflagen ja kein Garant mehr für dauerhaft solvente Mieter. Kultur also statt Konsum im Glaspalast? Claudia van Laak war dabei und berichtet.
Nur noch 2 Wochen, dann schließt das Kaufhaus Lafayette seine Türen. Das 7-stöckige, transparente Eckgebäude des französischen Architekten Jean Nouvel steht dann leer. Der Niedergang der Friedrichstraße ist bereits jetzt mit den Händen zu greifen. Der Eigentümer plant parallel, entweder es entstehen neue Büros oder aus dem Lafayette wird die größte öffentliche Bibliothek Deutschlands. Die Berliner Zentral- und Landesbibliothek könnte dort einziehen. Mit den Planungen für den Umbau ist ebenfalls das Architekturbüro von Jean Nouvel beauftragt. Dominique Alba leitet die Ateliers. Wir arbeiten an Büros und gleichzeitig arbeiten wir an den nötigen Einrichtungen für eine mögliche Bibliothek. Das Ziel ist dasselbe. Wir wollen sehr nachhaltig sein und wir wollen der Stadt etwas Einzigartiges bieten. Büros oder Bibliothek, das ist die Alternative. Natürlich wollen alle die Bibliothek, zumal die Zentrale und Landesbibliothek mit ihren beiden Standorten jahrzehntelang von der Berliner Landespolitik vernachlässigt wurde. Während seit der Wiedervereinigung Milliarden Euro von Bund und Land in Kulturbauten investiert wurden, die Sanierung der Staatsoper unter den Linden, das Humboldt-Forum, waren nur wenige Euro für die Zentrale und Landesbibliothek übrig, trotz wachsender Besucherzahlen. Direktor Volker Heller wiederholte es gebetsmühlenartig: Die Situation ist skandalös und unwürdig.
Die Gebäude sind zu klein für diese Masse an Mensch. In der Amerika-Gedenkbibliothek sitzen die Leute, vor allen Dingen in den Monaten, wo es draußen ein bisschen ungemütlicher ist, auf dem Fußboden, weil es nicht genug Platz gibt zum Arbeiten, zum Lesen, zum Aufenthalt. Die Gebäude sind in ihrer baulichen Infrastruktur durch. Ja, wir haben das jetzt gerade gesehen bei den Wasserschäden, die wir gehabt haben in der Berliner Stadtbibliothek. Diese Gebäude entsprechen keinem Standard.
Jede Sanierung, jeder Neubau würden mehr kosten als der Umzug ins Lafayette. Auch diesen Satz hat Bibliotheksdirektor Volker Heller schon oft wiederholt. Den Kultursenator Joe Cialo weiß er dabei an seiner Seite. Der CDU-Politiker wünscht sich in der Friedrichstraße.
Also im Grunde genommen ein Ort des Seins, der gesellschaftlichen Teilhabe. Und ein Ort, der nicht unterscheidet, wie alt man ist, woher man kommt und wo nach 5 Minuten nicht jemand kommt und fragt: Entschuldigen Sie, wollen Sie noch was bestellen? Sonst können Sie nämlich wieder gehen. Das ist genau nicht der Ort. Und das im Zentrum der Stadt.
Der Applaus in der Akademie der Künste ist dem Kultursenator sicher. Trotzdem geht es nicht voran. Das liegt auch an Joe Cialo selbst. Der frühere Musikmanager ist erst ein gutes Jahr in politischer Verantwortung. Wie politische Entscheidungen vorbereitet werden, muss er noch lernen. Die eigene Partei und die Fraktion muss mitgenommen werden, der Koalitionspartner SPD, nicht zuletzt der Finanzsenator und der regierende Bürgermeister. Nichts davon ist bislang gelungen. Es gibt weder einen Parteitagsbeschluss noch einen Parlaments- oder Senatsbeschluss für die Nachnutzung des Lafayette. Das hat natürlich auch finanzielle Gründe. Etwa 500 Millionen Euro könnte die Bibliothek kosten.
Wir haben ja schon gehört, Büroräume könnten kommen. Ob das jetzt nun die Lösung für diese Stadt Berlin ist, weiß ich nicht. Aber seit über einem Jahr reden wir darüber. Es gibt Möglichkeiten, wie wir das umsetzen können. Und ich denke, es liegt jetzt wirklich an uns, auch einfach mal eine Entscheidung zu treffen. In die eine oder in die andere Richtung. Aber ich glaube nicht, dass es besser wird, wenn wir eine Entscheidung vor uns herschieben und hoffen, dass irgendjemand uns diese Entscheidung abnimmt.
Noch beweist der Eigentümer Geduld und plant parallel. Allerdings hat er bereits einen Bauantrag zur Umwandlung des Kaufhauses in Büros gestellt. Das Zeitfenster schließt sich also langsam, aber sicher.
Berichtet Claudia van Laak. Die älteste deutsche Theaterzeitschrift ist die Deutsche Bühne. Die berichtet über die Sparten Schauspiel, Musik, Theater und Tanz. Und dazu zählt auch die sogenannte Werkstatistik für 437 Theater aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Jetzt liegen die Daten für die Saison 2022-23 vor. Wer spielte was? Detlef Bauer ist Redakteur, Herausgeber dieser Werkstatistik. Die Zahlen zu Aufführungen und Zuschauern würden eine deutliche Erholung von der Corona-Krise zeigen, heißt es da. Ich habe Detlef Bauer gefragt, Sie sprechen von der ersten normalen Saison. Worin drückt sich das denn aus?
Normale Saison bezieht sich tatsächlich darauf, dass die Zuschauerzahlen nach 3 von der Corona-Pandemie sehr stark reduzierten Spielzeiten wieder einigermaßen erholt haben.
Mozart, Wagner, Verdi, aber auch Andrew Lloyd Webber führen die Statistiken, wenn ich das richtig gelesen habe, der meisten Inszenierungen, der meisten Zuschauerzahlen an. Klassische, moderne Avantgarde ist da in der Regel fast nicht zu finden. Besteht da eher eine Angst oder geht es gar nicht ohne Förderprogramme oder ist das ein ganz normaler Effekt?
Das ist ganz normal. Es ist tatsächlich für uns als Theaterredakteure, Kritiker auch wie immer interessant zu sehen, wenn man da die Werkstatistik liest, dass da doch ganz andere Stücke und vor allem Inszenierungen vorne sind, in Anführungsstrichen, also sehr viel besucht als die, die wir mehr auf dem Zettel haben. Also wir gucken ja natürlich nach neuen Entwicklungen, nach Uraufführungen und es ist sehr selten, dass Uraufführungen da wirklich weit vorne landen in diesen Hitlisten.
Zauberflöte, der Hänsel und Gretel, Fledermaus führen die Liste an, also irgendwo was zwischen Walküre und lustiger
Ritter. Ja, wobei im Musiktheater, in der Oper ist es auch besonders krass. Also da ist es wirklich so, dass kein neues Werk unter den ersten 20 aufzufinden war, da bewegt sich auch sehr wenig. Also da ist wirklich immer die Zauberflöte vorn, dann kommt Hänsel und Gretel und dann kommt mal die Hochzeit des Figaro, also in dem Fall jetzt, manchmal ist es Carmen oder im Schauspiel ist es schon anders, da vielleicht kommen wir auch noch drauf. So kränkelt der deutsche Klassiker Faust ganz stark seit einigen Spielzeiten und da sind immer wieder aktuelle Stücke weit vorne viel gespielt.
Sind die Lehrpläne der Schulen schon, Sie haben gerade gesagt, den Faust trifft man nicht an, dafür trifft man den Wojciech sehr häufig an, ne?
Das hängt, glaube ich, schon auch mit den Sternchenthemen oder den Lesestoffen der Schulen zusammen, wobei da kann man ja auch fragen, warum ist es so? Ich glaube schon, dass Faust, so großartig das ist und so modern es auch im zweiten Teil dann ist, also zeitgemäß mit Klimawandel, Angst vor dem Fremden und so weiter, aber das ist eben sehr kompliziert auf Faust 2. Aber Faust ist ja nun eigentlich ein alter, weißer Mann, der so seine Probleme hat und das ist vielleicht nicht so das Thema im Moment.
Herr Bauer, die Verteilung der Werke und Inszenierung auf die Genres, sehe ich das richtig, dass das Schauspiel dann doch am Ende überwiegt mit 35-40%?
Ja, es gibt einfach mehr Schauspielhäuser, es wird mehr Schauspiel gespielt. Da verändert sich nicht so viel auffällig. Bei diesen Entwicklungen von vor Corona zu jetzt ist, dass der Tanz sich wirklich gehalten hat, also gar nicht verloren hat und Musiktheater deutlich mehr und auch Schauspiel. Schauspiel verliert.
Und bei den Regie-Teams, wenn ich das richtig sehe, haben die Frauen nicht nur aufgeholt, sondern fast gleichgezogen?
Fast. Also es ist auf jeden Fall eine kontinuierliche Entwicklung, dass immer mehr Frauen Regie führen. Also das Problem der Spielzeit 22/23 war dann halt der Krieg in der Ukraine und alle Unsicherheiten, die damit einhergingen. Also da gab es ja auch die Sorge, dass die Theater nicht mehr geheizt werden können oder sie wurden auch weniger geheizt. Das ist ja inzwischen auch schon wieder Vergangenheit. Und das haben ja auch viele Theaterleute geschildert. Direkt nach Kriegsbeginn im Frühjahr 22 gab es einen ganz starken, kurzzeitigen, ganz starken Publikumseinbruch. Aus einer Verunsicherung heraus.
Das deutsche Publikum hält aber an seinem Stadttheater fest, ne? An Schauspiel, Oper, Musik, Tanz.
Ja, also am Stadttheater, ich glaube auch an der freien Szene. Da gibt es ja auch immer mehr und immer engere Verbindungen zwischen beiden. Die Sorge, die es mal während der Corona-Zeit gab, dass Theater völlig out ist und dass es sich überhaupt nicht erholen wird, die ist, glaube ich, durch diese Zahlen widerlegt. Und ich bin ziemlich sicher, dass bei den Zahlen der jetzt zu Ende gehenden Spielzeit sich zeigen wird, dass noch mehr Zuschauer gekommen sind. Und ich meine, die Zahlen sind das eine. Das andere ist, glaube ich, entscheidend ist, dass einzelne Menschen erreicht werden, angerührt werden, zum Nachdenken gebracht werden. Und das stelle ich, wenn ich im Theater bin, immer wieder fest, dass das gelingt. Und das ist wichtig. Vielleicht ist es auch wichtiger, dass ein Mensch erreicht wird, bewegt wird, erschüttert wird, als dass 100 Menschen gezählt werden.
Sagt Detlef Bauer über die Werkstatistik des Bühnenvereins. Das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg sollte eigentlich einen Neubau bekommen. Jetzt gibt es Streit. Darüber weiß zu berichten in den Kulturmeldungen Doris Schäfer-Noske.
Eine Bürgerinitiative findet nämlich die Pläne überdimensioniert und hat zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Auch den Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, der sagte aber ab, weil er überzeugt ist, dass die Bürgerinitiative den Neubau ganz verhindern will. Auch bei der Finanzierung drohen Probleme. Eigentlich war die Geldfrage längst geklärt. Der Bund und das Land Baden-Württemberg wollten Millionen zuschießen. Voraussetzung ist aber, dass sich verschiedene Vertreter der Sinti und Roma auf ein gemeinsames Konzept einigen. Und anders als der Zentralrat will die Bundesvereinigung der Sinti und Roma lieber keinen Neubau in Heidelberg, sondern ein Museum in Berlin. Viel ist über das Foto von Donald Trump nach dem Attentat schon gesagt worden, auch in dieser Sendung. Ein ikonisches Bild, das kulturgeschichtliche Assoziationen auslöst und für den US-Wahlkampf eine große Rolle spielen wird. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen sieht im Handeln Trumps, den Foto und den Reaktionen darauf auch ein Symbol für die radikalen Veränderungen in der heutigen Medienwelt.
Trump hat gewissermaßen als eine Art Dompteur der globalen Aufmerksamkeitsindustrie die Medienwelt gehackt. Wir wissen, was auf Twitter bzw. X gepostet wird, auf Facebook verbreitet wird, um ein Vielfaches intensiver geliked und kommentiert, je mehr Emotion, je mehr Entrüstungspotenzial es ist. Also ich würde das als ein Symptom einer Medienumwelt sehen, die sich radikal verändert, die in Richtung der Dauer-Emotionalisierung und Dauererregung driftet. Und das ist in der Tat eine der ganz großen diskursiven Zukunftsfragen. Also wie kann man Techniken der Abkühlung trainieren? Wie kann weiterhin um das bessere Argument gerungen werden? Also von allen Seiten regiert der Versuch der Sofortinstrumentalisierung. Auch in dieser Hinsicht ist dieses Bild und die Ad-hoc-Interpretation dieses Bildes von allen Seiten ein Symbol.
Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen war das im Deutschlandfunk Kultur. Der Comedian Sebastian Hotz alias El Hotzo wird ab sofort nicht mehr für den RBB moderieren. Der ARD-Sender reagierte damit auf inzwischen gelöschte Posts auf X, die Hotz nach dem Attentat auf Trump veröffentlicht hatte. Er schrieb unter anderem, er fände es fantastisch, wenn Faschisten sterben würden. Der RBB stellte klar, dass solche Äußerungen nicht mit den Werten vereinbar seien, für die der Sender stehe. Mascha Gessen ist bekannt für ihre Putin-Biografie Der Mann ohne Gesicht. Jetzt hat ein russisches Gericht die Journalistin in Abwesenheit zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt. Mit der Begründung, sie habe Falschinformationen über die russische Armee verbreitet. Im vergangenen Jahr war Gessen in Russland zur Fahndung ausgeschrieben worden, nachdem sie über die Massaker in der ukrainischen Stadt Butscha berichtet hatte.
Die Kulturmeldungen waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute mit Doris Schäfer-Noske. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Ein Thema dort, Bundesinnenministerin Nancy Faeser verbietet das Kompaktmagazin. Ihnen einen guten Abend.